Guten Morgen. Wir brauchen heute Liederbücher.
Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hatte. Er heilte alle Kranken und Leidenden. Mit diesem Vers aus Matthäus 4, Vers 23 möchte ich euch alle sehr herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern wollen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Thorsten May. Er ist Pastor in der Gemeinde Bad Schwartau und hat sich auf den weiten Weg gemacht, hat seine Frau mitgebracht. Thorsten, vielen Dank, dass du den Dienst heute für uns tust. Er ist auch Vertrauenspastor für alle Pastoren in Norddeutschland. Und begrüßen möchte ich auch Isolde Krüger mit ihrer Musikgruppe, die uns eben schon so wunderbar eingestimmt hat auf den Gottesdienst. Vielen Dank, dass Sie heute da sind und den Gottesdienst mit uns gestalten. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, dein Reich hat begonnen, so haben wir es gehört. Und wir danken dir, dass wir das auch spüren dürfen und dass wir das auch in diesem Gottesdienst spüren dürfen, dass du da bist und dass dein Reich da ist, dass dein Wille geschieht, dass ja, wir dir dienen dürfen und du uns dienst. Herr, und doch müssen wir bekennen, dass wir oft gerne mehr sehen würden von deinem Reich, dass wir mehr Krankenheilungen, mehr Wunder, mehr Kraftwirkungen von dir erleben würden. Danke, Herr, dass wir uns in diesem Gottesdienst damit beschäftigen dürfen, dass wir ein Stück weiter einsteigen dürfen in das, was es bedeutet, das Reich Gottes, was du damit gemeint hast. Danke, Herr, dass wir dich loben und anbeten dürfen in diesem Gottesdienst, mit Musik, mit unserem Gebeten. Danke, dass du da bist und ja, dass wir in deiner Nähe sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir das tun dürfen, was viele Christen in der Welt heute nicht so frei tun dürfen oder nur in Angst. Danke, Herr, dass du da bist. Amen. Ich lobe meinen Gott. Dieses Lied unter der Nummer 63 wollen wir aus den Liederbüchern singen. Unsere Technik hat wohlverdienten Sommerurlaub und wir freuen uns, Adil und Margarete, dass wir euch haben und dass ihr einspringt.
Thank you.
Ich lese uns den Psalm 33. Jubelt über den Herrn, alle, die ihr zu ihm gehört. Lobt ihn, ihr Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe. Preist den Herrn auf der Laute und spielt für ihn auf der zehnsaitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied und jubelt ihm zu. Schlagt in die Saiten, so gut ihr könnt. Denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt Recht und Gerechtigkeit. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Güte. Nur ein Wort sprach er, und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Er sammelte das Wasser des Meeres an einem Ort und speicherte die Ozeane in riesigen Becken. Die ganze Welt soll den Herrn fürchten. Ja, alle Bewohner und der Erde sollen ihn achten und ehren. Denn er sprach und es geschah. Er befahl und schon war es da. Er durchkreuzt die Pläne der Völker, er macht ihre eigenmächtigen Vorhaben zunichte. Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Freuen kann sich das Volk, das er als sein Eigentum erwählte. Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen. Von seinem Thron blickt er nieder auf alle Bewohner der Erde. Er hat auch das Innerste eines jeden Menschen geformt. Über alles, was sie tun, weiß er genau Bescheid. Kein König siegt durch die Größe seines Heeres. Kein Soldat kehrt heil aus der Schlacht zurück, nur weil er so stark ist. Der Herr aber beschützt alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und die auf seine Gnade vertrauen. Er bewahrt sie vor dem sicheren Tod und in der Hungersnot erhält er sie am Leben. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn. Er steht uns bei. Ja, er ist der Schild, der uns schützt. Er erfüllt unsere Herzen mit Freude. Wir vertrauen ihm, dem heiligen Gott. Herr, lass uns deine Liebe erfahren. Wir hoffen auf dich. Wir singen noch einmal miteinander das Lied Nummer 92, Jesus Christus, Herr des Lebens. Wir hören jetzt den Predigttext zunächst erstmal auf Farsi und später dann auf Deutsch.
Hallo zusammen. یکی از علمای دین که بحث آنها را شنید و پی برد که عیسی جواب عالی به آنها داده است. پیش آمد و پرسید مهمترین حکم شرعیت کدام است؟ عیسی جواب داد اولین است ای اسرائیل بشنو خداوند خداوند ما خداوند یکتاست و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قوت خود دوست بدار و دوم این است همسایه‌ات را مانند خود محبت نما. هیچ حکمی بزرگتر از این دو وجود ندارد. آن شخص به او گفت: ای استاد، درست است حقیقت را فرمودی، خدای یکیست و به جز او خدایی نیست و دوست داشتن او با تمامی دل و تمامی عقل و تمام قدرت و دوست داشتن همسایه مثل خود از همه هدایای سوختنی و قربانی ها بالاتر است. وقتی عیسی دید که جوابی عاقلانه داده است به او فرمود: تو از پادشاهی خدا دور نیستی. بعد از آن دیگر کسی جرأت نمی کرد از عیسی سؤالی بکند. مرقس آیه 34 28 12. آمین.
Herr, gib uns Mut zum Hören. Wir wollen hören, was wir heute in der Predigt von Thorsten gesagt bekommen und wollen uns dazu noch einmal einstimmen mit dem Lied Nummer 89. Herr, gib uns Mut zum Hören.
Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie laut es normalerweise ist. Hört sich das für euch so vertraut an? Für mich hier vorne habe ich den Eindruck, dass es nur im Raum klingt. Ist gut so, okay. Naja, wäre ja schade, ihr kommt hierher und am Ende heißt es dann, ja, aber wir haben nicht verstanden, was der Bursche da gesagt hat. Also, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus und herzliche Grüße aus Bad Schwartau. Da sitzen jetzt auch eine ganze Reihe von Menschen im Gottesdienst und ja, könnte auch sein, dass da jetzt die Predigt schon läuft. Nur das alles eine halbe Stunde vorher. Wir haben heute ein Thema vor uns, das Jesus eigentlich immer und immer und immer und immer wieder in verschiedenen Farben und Formen und Ausdrucksweisen behandelt hat. Wenn die Technik funktioniert, sollte da oben jetzt gleich ein Bild erscheinen, also im Sinne von PowerPoint-Folie. Bam. Die Leinwand klemmt. Ha. Worüber Jesus am häufigsten gesprochen hat, genau. Und der Predigttext steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12, Verse 28 bis 34. Bevor ich den aber lese, Erlaubt mir ein paar Gedanken vorneweg. Wir sind ja so geprägt, dass wir gerne unser Wohlbefinden von äußeren Dingen abhängig machen, oder? Mir geht es gut, wenn. Und aus diesem Gedankenkonstrukt ergibt sich dann sowas wie eine Kausalkette. Wenn, dann. Und wenn nicht, dann eben nicht. Wohlbefinden als in Abhängigkeit von äußeren Faktoren. Das kann man so denken, das kann man so glauben. Aber es ist sehr anfällig, denn in dem Moment, wo die äußeren Faktoren nicht gegeben sind, hört es auf mit dem Wohlbefinden und der Zufriedenheit. Und das ist ein Problem. Wenn wir in ähnlicher Weise fragen würden, woran kann man denn ablesen, dass ein Mensch von Gott gesegnet ist, dann ist auch darauf eine ganze Reihe von Antwortmöglichkeiten gegeben. Also in der alten Zeit, so Altes Testament, war das ziemlich klar, woran man das ablesen kann. Ein Mann, Frauen galten damals leider nicht so viel, ein Mann war dann gesegnet, wenn er eine fleißige Frau hatte, die keine Widerworte gegeben hat, einen Haufen Kinder, Land und Vieh. Und wenn das alles gedieh, sah man, Gott meint es gut mit diesem Menschen. Und wenn nicht, das heißt, die Leute damals wussten sehr genau, wie die Sache mit Gott funktioniert. Das Segenskonzept sozusagen. Das wussten die Leute, die, mit denen Jesus immer wieder in Streit geriet, auch sehr genau. Und darin liegt übrigens eine gewisse Gefahr, wenn wir auch meinen, ganz genau zu wissen, wie das mit Gott funktioniert, wie Gott funktioniert, welche Knöpfe wir drücken müssen, damit wir das bekommen, was wir haben wollen. Kausalketten. Da beschwert sich einer, dass er das nicht bekommen hat, wofür er gebetet hat. Und die Frage ist, hattest du denn beim Beten die Augen zu? Nö. Naja, worauf wartest du dann eigentlich? Hast du gekniet? Nö. Ja, was soll Gott denn dann mit dir machen? Du musst doch, ihr merkt, wohin es hinaus, worauf es hinausläuft. Jesus hatte immer wieder mit Leuten besonders viel Stress, die ganz genau wussten, wie das mit Gott funktioniert. Und wir steigen mal so mitten in so ein Streitgespräch ein. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn, also er, der Schriftgelehrte, ihn, Jesus, welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses hinzu, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete der Schriftgelehrte, ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und andere Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hat, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Die nächste Folie bitte. Die ist mitgeliefert worden. Also da könnt ihr den Text nochmal lesen. Ja, das wäre dann sozusagen ein Service der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Hamburg-Altona. Oder so. Okay, kriegen wir hin. Danke euch Technikern da hinten. Ein paar Aspekte sind in diesem Text, auf die ich eingehen möchte. Was Jesus da zitiert, ist einer der wichtigsten Traditionstexte des Judentums. Höre Israel, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. So beginnt das in Hebräisch. Yahweh ist unser Gott, Yahweh ist einzig. Und darauf ist ganz Israel fixiert, ganz Israel festgelegt. Darin besteht ihre Identität. Höre Israel. Gott hat gesprochen, Gott hat einen Bund mit euch eingegangen. Ah, da ist es. Gott ist einen Bund mit euch eingegangen. Und ihr seid sein Volk. Erinnert euch daran, dass das eure Identität ausmacht. Aber begreift auch, was es bedeutet, Gottes Volk zu sein. Daraus könnte man so etwas ableiten wie ein Phänomen, das wir heute mit geistlichem Hochmut bezeichnen würden. Wir sind ja das Volk Gottes und ihr nicht. Wir sind deswegen besser als ihr. Und es gab Tendenzen in der Vergangenheit, die genau so liefen. Die gab es übrigens auch unter evangelischen Christen. Und die soll es sogar mal unter Baptisten gegeben haben. Stellt euch das mal vor, die Zeiten sind wahrscheinlich um, oder? Geistlicher Hochmut. Der Schriftgelehrte testet den Rabbi aus Nazareth und macht von der Antwort Jesu abhängig, was er von ihm hält. Also zunächst erstmal der erste Eindruck schien ganz in Ordnung zu sein. Jesus hat den Angriffen der Pharisäer auf der einen Seite und der Sadduzäer auf der anderen Seite gut widerstanden. Und nun die Frage nach dem höchsten Gebot. Und dann das Zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Okay, also wir haben gelernt, wenn man die Gebote einhält, dann wird man von Gott gesegnet. Richtig? Geht es um Gebote? Im Text zunächst erstmal schon. Aber wir haben, denke ich, gelernt, dass das nicht primär darum geht, Gebote einzuhalten, Regeln einzuhalten, wie auf so einer Checkliste. Liebe Gott mit ganzem Herzen.
Habe ich.
Liebe Gott mit deiner ganzen Seele.
Habe ich.
Liebe Gott mit deinem ganzen Verstand.
Habe ich.
Liebe Gott mit deinem ganzen Denken.
Habe ich.
Liebe Gott mit deiner ganzen Kraft. Habe ich nicht. Durchgefallen. Ihr merkt, das ist aberwitzig, so zu denken. Das ist echt aberwitzig, so zu denken. Die Ergänzung, auch ein Text, den das Judentum kennt. Die Ergänzung, Vers 31. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, zeigt schon in die Richtung, in die Jesus das Volk, seine Zuhörer mitnehmen will. Es geht weniger um so äußere Dinge, äußere Faktoren, äußere Hard Skills, würde man heute vielleicht sagen. Sondern es geht um innere Einstellungen, Charaktereigenschaften, innere Beweggründe, innere Motivation. Heute würde man vielleicht Soft Skills dazu sagen. Jetzt nutzt dir also nichts, wenn du einen Universitätsabschluss hast, aber menschlich gesehen, wie sage ich das jetzt, ohne schlimme Worte benutzen zu müssen? Ich hoffe, ihr ahnt, worauf ich hinaus will. Also der Abschluss alleine nutzt nichts. Ein vernünftiger Charakter ist sicherlich mindestens genauso wichtig, um im Leben weiterzukommen. Also hier wird klar, die Denke Jesu, die Botschaft Jesu geht in eine Richtung, die uns auf innere Systeme hinweist. Der Pharisäer erkennt das, kommentiert das nochmal und dann kommt sozusagen mit dem letzten Satz, den Jesus sagt, die entscheidende Aussage: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Was ist denn das? Das Reich Gottes ist das, worüber Jesus am allermeisten gepredigt und gesprochen hat. Das Reich Gottes hat er mit vielen Gleichnissen versucht zu beschreiben. Und das musste auch, weil das mit dem Reich Gottes für uns einigermaßen schwierig zu verstehen ist. Denn das Reich Gottes kann man nicht sehen wie einen Sack Kartoffeln oder eine Kaffeekanne. Man kann es nicht in die Hand nehmen. Und das macht es uns schwer, darunter das Richtige zu verstehen. Nun könnte man sagen, naja, da wo Gott herrscht, wo Gott als König herrscht, da wo Gott seine Königsherrschaft ausübt, dann müssen doch eigentlich paradiesische Zustände herrschen, oder? Und da sind wir wieder bei den äußeren Bedingungen. Wenn, dann. Es gibt drei Aussagen über Gott, die in menschlichen Gedanken entstanden sind und wo immer nur zwei irgendwie miteinander korrespondieren. Und wo wir genau merken, wie tückisch diese Wenn-Dann-Denke ist. Wir sagen, dass Gott allmächtig ist, oder? Oder ist jemand anderer Meinung? Nein, keine Sorge, hier wird keiner vorgeführt. Wir sagen, dass Gott allwissend ist, oder? Dass Gott alles weiß. Und wir sagen, dass Gott allgütig ist, oder? Aber es funktionieren immer nur zwei dieser drei Aussagen miteinander. Denn das Problem ist unsere innere Logik. Und wir sehen immer sofort dann die Welt um uns herum. Also, wenn Gott allmächtig ist und allgütig, es also wirklich gut meint, dann kann er nicht allmächtig sein, sonst würde die Welt anders aussehen, oder? Das ist doch der Vorwurf oder die Frage, mit der wir immer wieder konfrontiert werden. Warum sieht die Welt so aus, wie sie ist, wenn ihr vom liebenden Gott redet? Das ist unser Problem. Und diese Frage ist nicht geklärt. So, okay, er ist also allmächtig und er ist allwissend. Aber dann kann er nicht allgütig sein, denn sonst würde die Welt anders aussehen. Gleiches Problem. Oder er ist allgütig und allwissend, aber dann hat er nicht die Macht dazu, das durchzusetzen, sonst würde die Welt anders aussehen. Ihr merkt also, die Realität steht immer im Widerspruch zu dem, was wir über Gott zu wissen meinen. Und wenn wir jetzt meinen würden, ganz genau sagen zu können, wie Gott ist, betrügen wir uns selbst. Gott ist größer als unsere Vernunft. Gott ist größer als unser Denken. Gott ist größer als all unser Verstand. Und der ist weise, der offen ist für das Geheimnis Gottes. Das Reich Gottes zeigt sich nicht primär in äußeren Dingen, nicht primär. Und ich möchte euch an zwei Textstellen das versuchen mal aufzudröseln und eine dritte kommt dann hinterher. Wenn die Leinwand jetzt funktioniert, dann könnte die dritte Folie kommen. Boah, sie hat sich gefangen. Danke. Also, die erste Aussage steht im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 7. 17 sollte das sein. Also, beim Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, es geht um Gerechtigkeit und Freude und Frieden im Heiligen Geist. Da war auch die Frage, darf man als Christ eigentlich Götzenopferfleisch essen? Heißes Ding, heiße Diskussion. Manche Christen haben ja heute noch Schwierigkeiten, so diese Blutwurst zu essen. Völlig egal. Also, es geht nicht um Essen und Trinken, es geht nicht darum, irgendwelche Reinheitsgebote zu befolgen. Es geht beim Reich Gottes um Gerechtigkeit und Freude und Frieden im Heiligen Geist. Ja, wie kommen wir denn daran? Gerechtigkeit mag ja vielleicht noch eine Idee sein, wie Gerechtigkeit aussehen würde. Ist es gerecht, wenn jeder dasselbe bekommt oder jeder das, was er braucht? Was meint ihr? Ist Gerechtigkeit dann gegeben, wenn jeder dasselbe bekommt? Also das wäre Gießkannenprinzip. Oder eher das, was jeder braucht. Manche brauchen mehr als andere. Gibt so ein schönes Bild. Drei Kinder stehen hinter so einem Lattenzaun und wollen sich ein Fußballspiel angucken. Und es gibt drei Kisten, die zur Hilfestellung dienen könnten. Einer ist groß genug und kann über diesen Zaun gucken. Die anderen beiden nicht. Gießkanne hieße, jeder kriegt eine Kiste und sieht zu. Das hilft dem Mittleren auch. Dem ganz Kleinen, dem hilft das nicht. Aber der Große, der steht bis zum Bauchnabel über dem Zaun. Gerechtigkeit im Gottessinne ist das, dass jeder das bekommt, was er wirklich nötig hat, um durchs Leben zu kommen. Das ist eine Absichtserklärung Gottes. Und dann geht es um Freude und Frieden im Heiligen Geist. Also der Heilige Geist hat etwas natürlich mit dem Reich Gottes zu tun. Reich Gottes ohne Heiligen Geist funktioniert nicht. Und 1. Timotheus 1,5, auch so ein Traumvers. Das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr Liebe. Das ist weit weg von Gebote. Das ist weit weg von Checkliste. Das ist weit weg von Rechtgläubigkeit oder noch schlimmer, von Rechthaberei. Das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr Liebe. Sie erwächst aus reinem Herzen, guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben oder aufrichtigen Glauben. Ich glaube, damit hätten wir ein Leben lang genug zu tun, uns in diese Richtung zu entwickeln. Liebe aus reinem Herzen. Wer könnte sagen, dass sein Herz oder ihr Herz rein ist? Gibt so ein schönes Kindergebet. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das mag etwas banal klingen, das mag etwas naiv klingen. Ich glaube, dass das mindestens so wichtig ist wie das Vaterunser, weil das genau hier ansetzt. Mein Herz soll rein sein und ich stelle fest, das ist es nicht. Und ich will mich danach ausstrecken, dass mein Herz rein wird, dass meine Absichten klar sind und dass der Groll und die Schmerzen, die da auch drin wohnen, dass das abnimmt. Das ist eine Verantwortung eines jeden Christenmenschen, sein Herz reinzubekommen. Geistliche Hygiene sozusagen. Gutes Gewissen. Das ist vielleicht einfacher herzustellen, oder? Ich habe noch niemals jemanden umgebracht, zumindest nicht wissentlich. Aber so ein Gewissen ist natürlich anfällig, es ist manipulierbar. Dennoch gehört es mit zu den Eigenschaften, die sich in einem Menschen ausbilden, wenn Gott seine Herrschaft ausübt. Und aufrichtiger oder ungeheuchelter Glauben. Ja, ist ja nun einfach, oder? Ich fürchte, so einfach ist es nicht. Denn wir haben immer wieder festgestellt, wir tragen alle Masken. Wir zeigen wenig bis gar nicht das, was wirklich in uns vorgeht, denn das geht ja keinem was an. Und mitunter haben wir auch festgestellt, dass die Masken in christlichen Gemeinden am größten und am dicksten sind. Eine Pastorsfrau sagt zu ihrem Mann: Schatz, du kannst jetzt aufhören zu lächeln, wir sind zu Hause. Ungeheuchelter Glaube, aufrichtiger Glaube, heißt nicht, dass dieser Glaube perfekt sein muss, dass dieser Glaube wie so eine Bugwelle vor so einem Hochseeschiff vorausläuft, dass alle Leute es sehen und darüber staunen. Boah, ist das ein gläubiger Mensch. Aufrichtiger Glaube ist auch mutig genug zu sagen, hier habe ich Angst. Und ihr habt keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll. Vielleicht sogar, da fehlt mir jetzt einfach der Glaube und ich brauche die Hilfe meiner Schwestern und Brüder, die mich dann sozusagen rechts und links unter die Arme greifen, damit wir zusammen weiterkommen. Das Ziel der richtigen Lehre ist viel mehr Liebe. Nichts weiter. Liebe, das Material, aus dem Gott gemacht ist. Und wo er natürlich auch die Absicht hat, dass das in uns genauso stark wird. Ich könnte jetzt eine Bibelstelle nach der anderen zitieren. Ich verweigere mich sozusagen dieser Versuchung des Bible-Hoppings. Aber eine gebe ich euch noch, weil es um den Heiligen Geist geht. Der Heilige Geist bringt Frucht hervor, schreibt Paulus. Und auch da geht es um solche inneren Dinge. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Keine äußeren Dinge, kein Wohlstand, keine immerwährende Jugend, keine immerwährende Gesundheit. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das, was der Geist Gottes in uns hervorbringt. Das ist das, was passiert, wenn Gottes Königsherrschaft ausbricht mit Menschenherzen. Und wenn sich Menschen auf diesen Weg einließen und wenn diese Frucht im Herzen nach außen Früchte trägt, weil da Menschen anders tätig werden, würde sich das Antlitz dieser Welt verändern. Denn das Reich Gottes beginnt mitten unter uns. Und jeder von uns hat die Verantwortung an der Stelle für sich selber Entscheidungen zu treffen, Wege zu gehen, damit die Welt ein bisschen heller wird. Amen.
Vielen Dank, lieber Thorsten, für deine bewegenden Worte. Wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Der Tod Jesu am Kreuz war der Punkt, wo die Jünger verstanden hatten, dass das Reich Gottes nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt hatten. Kein König, der herrschte und alles Böse beseitigte. Aber ein anderes Reich Gottes, was mit uns anfängt, was mitten unter uns ist. Jesus hat uns durch seinen Tod gerecht gesprochen und jetzt soll es darum gehen, dass wir diese Gerechtigkeit in der Welt leben, verbreiten, dass wir dafür sorgen, dass sie stattfindet. Be the Church. Und wir dürfen uns in diesem Abend mal neu stärken lassen, neu erfüllen lassen mit dieser Freude im Heiligen Geist, weil wir wissen, dass Gott uns alles gegeben hat, was nötig ist. Wir wollen es mit einem Lied einstimmen, Nummer 154. Kommt zum Mahl und währenddessen bitte ich die Diakone nach vorne zu kommen.
Ich möchte mit euch jetzt für das Brot danken. Herr, wir haben in der Predigt gehört, dass du die Liebe selbst bist. Und du hast uns so sehr geliebt, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast, damit unser aller Leben und unser Glaube mit dir wieder in Ordnung kommt. Das ist so unbegreiflich. Hab Dank, ja, dass du dieses große Opfer gebracht hast und uns so sehr geliebt hast. Amen.
Bevor wir das Brot verteilen, hören wir noch einmal die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er dahingegeben wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Nehmt und esst, spricht unser Herr Jesus, denn das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde.
Ich bitte Reinhard, für den Kelch zu beten.
Herr, hab Dank, dass wir jetzt Abendmahl feiern dürfen. Danke, dass wir den Kelch zu uns nehmen dürfen. Danke, dass du unsere Sünden weggewaschen hast. Es ist für uns nicht zu verstehen, aber du hast es getan. Du hast deinen Sohn geopfert, dafür danke ich dir. Danke, Jesus, dass du uns reinmachst vor dir und dass wir uns freuen dürfen und dieses Erinnerungsmahl haben dürfen. Wir werden irgendwann, wenn du die Zeitpunkt bestimmt hast, zu dir kommen. Da freuen wir uns drauf. Bis dahin feiern wir das Abendmahl. Dafür danke ich dir, dass du uns das gegeben hast. Amen.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ich möchte mit uns beten und an diese Welt denken, und dieses Fürbittegebet schließen wir ab, gemeinsam mit dem Vater unser, zu dem ihr dann gerne aufstehen dürft. Gütiger Gott, in einer Zeit voller Unsicherheiten und Herausforderungen kommen wir zu dir und bringen dir unsere Sorgen und Fragen. Herr, wir bitten für die Länder und Völker, die unter Konflikten, Armut und Ungerechtigkeit leiden. Wir nennen dir die Ukraine, den Iran, den Nahen Osten. Herr, schenke Frieden und Hoffnung und stärke sie alle, die sich in diesen Krisengebieten für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit einsetzen. Herr, wir bitten dich um Weisheit und Einsicht, auch für unsere Regierung. Hilf ihnen, ihre Verantwortung mit Mitgefühl und Weitblick wahrzunehmen und das Wohl aller Menschen im Blick zu haben. Herr, und wir bitten dich auch um deinen Beistand für die verfolgten Christen auf der ganzen Welt. Stärke und schütze sie in ihrem Glauben und schenke ihnen Hoffnung und Trost. Schenke ihnen die Gewissheit, dass du immer bei ihnen bist. Und wir bitten dich auch für unsere Gemeinde, Herr. Bewahre alle Urlauber auf ihren Reisen und schenke ihnen die nötige Erholung. Und sei du auch bei unseren Schwachen und Kranken. Stärke sie und nimm ihnen Schmerzen und Einsamkeit. Herr, und mach uns selbst immer wieder zu Werkzeugen deines Friedens und deiner Liebe, damit das Reich Gottes mitten unter uns beginnen kann. In deinem Namen beten wir. Und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Studium.
herzlichen Dank, liebes Musikteam, für diese wunderbare Unterstützung des Gottesdienstes. Thorsten, vielen Dank auch für dein Wort und danke auch an alle anderen Mitwirkenden in diesem Gottesdienst. Eigentlich sollte jetzt ein Video kommen, wo unsere Veranstaltungen der kommenden Woche aufgeführt sind, aber leider gibt es das Video nicht. Ich gehe aber davon aus, dass alle Veranstaltungen so stattfinden, wie wir es eigentlich kennen, dass es am Mittwoch den Feierabend gibt, am Montag das Tischtennis. Und dann gibt es auf jeden Fall noch eine besondere Veranstaltung. So besonders ist sie gar nicht, aber sie findet jetzt nicht jede Woche statt. Und das ist Musik und mehr. Am Freitag, den 16.8., also nicht diese Woche, sondern in der nächsten Woche, aber ich weise schon mal darauf hin, am 16.8. um 19 Uhr. Und da wird es gehen um das Thema Anstand statt Ellenbogen. Knigge und Co. hört sich ganz spannend an, finde ich. Herzliche Einladung dazu. Und jetzt schalten wir sozusagen die Live-Übertragung ab und verabschieden uns von der Internetgemeinde, wünschen einen gesegneten Sonntag.